und herzlich willkommen zum Ist doch was du willst Podcast, deinem Podcast über Health at Every Size, intuitive Ernährung und die Anti-Diät-Bewegung. Mein Name ist Dr. Anthony Post, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und Wissenschaftsjournalistin und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schädlich Diäten für Körper, Geist und Seele sind. Falls auch du deine Diätmentalität, den Kontrollzwang und die Körperscham hinter dir lassen und ein glücklicheres, zufriedeneres und gesünderes Leben führen willst, dann bist du hier goldrichtig. In diesem Podcast geht es nämlich nicht um das Abnehmen oder um Diäten, sondern darum, was du ganz unabhängig von deinem Gewicht hier und jetzt für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden tun kannst und wie du endlich Frieden mit dem Essen und deinem Körper schließt. Ich finde es ganz wunderbar, dass du hier bist. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 43. Wie jede zweite Woche ist heute wieder eine Interview-Episode und mein heutiger Gast ist Model, Bloggerin und die amtierende Miss Hamburg. Du weißt sicher schon, von wem ich spreche, Julia Krämer, oder vielleicht kennst du sie auch als Jules unter ihrem Instagram-Account @schönwild oder vielleicht auch durch ihre Instagram-Kampagne @respectmysize. Ich will Jules schon ganz lange in den Podcast einladen, aber dann hat sie mich letzten Herbst in ihren Podcast Fett und Vorteil eingeladen, wo sie gerade zusammen mit Verena Prechtl die zweite Staffel aufnimmt. Und ich bin da ganz sicher nicht alleine, wenn ich sage, dass ich mich sehr darauf freue. Unsere gemeinsame Episode war die Abschlussfolge der ersten Staffel und wir haben darin über Essstörungen gesprochen. Und heute kann ich mich endlich revanchieren. Und ich möchte mit ihr heute hauptsächlich über die Diskriminierung von dickfetten Menschen im Alltag sprechen, über die Jules vor allem auf Instagram ganz wichtige und wirklich tolle Aufklärungsarbeit leistet. Liebe Jules, herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist.
Ich freue mich auch. Vielen Dank für diese wunderschöne Vorstellung. Ich glaube, so schön wurde ich selten vorgestellt. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig, hier zu sein.
Liebe Jules, ich habe gerade schon alles Mögliche angesprochen. Du warst letztes Jahr auch bei einem großen Wettbewerb dabei, was ich aber viel spannender finde. Du hast dich persönlich im letzten Jahr so sehr verändert. Also für mich persönlich jetzt so von der süßen Influencerin zu der absoluten Powerfrau, die ganz, ganz klar ihre Message in die Welt bringt. Wie hast du denn das letzte Jahr erlebt? Was hat sich für dich alles geändert?
Das ist so lustig, dass du das sagst, weil das höre ich von vielen Seiten und ich denke mir so, aber ich habe mich schon immer so gefühlt. Also das ist so lustig, diese Rückmeldung zu bekommen, aber es kann echt sein, dass ich so, oh, Entschuldigung, alles ausmachen hier. So, es kann total sein, dass, also ich merke das tatsächlich gar nicht so krass, wie ihr das alle so wahrnehmt, aber klar, wenn man doch mal so ein paar Sachen, Bilder anguckt, Videos anguckt, dann merke ich schon, dass ich viel freier geworden bin. Also das, was ich mache ja seit 2 Jahren ungefähr eine Traumatherapie, ne, schon ein bisschen länger, 2,5, 3 Jahre. Und ich muss schon sagen, seitdem ist es so, dass sich echt persönlich auch bei mir viel verändert hat, weil ich einfach viel, ja, noch, also ich kann diese selbstbewusste Art irgendwie noch mehr nach außen kehren, nach außen leben. Und also ich kann ja kurz sagen, was bei mir letztes Jahr passiert ist. Und zwar war es so, ich habe einen sehr wichtigen Schritt und persönlichen Schritt gemacht. Den möchte ich öffentlich noch nicht teilen, aber werde ich auf jeden Fall noch machen. Da bin ich auf jeden Fall nochmal sehr für mich persönlich in die Tiefe gegangen und habe mich sehr, sehr gut und noch viel besser kennengelernt. Das hat mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Und dann bin ich wieder nach Hause gekommen, nachdem ich so 2 Monate ein bisschen von der Bildfläche verschwunden war. Das war so an Ende, ne, bis Februar. Im Februar war ich wieder da, habe mich dann so langsam wieder so eingelebt zu Hause hier in Hamburg und dann, ja, dann kam halt Corona, ne, und dann war das so, ich hatte das erste, also es lief bei mir beruflich das erste, ich mache meinen Blog ja schon seit knapp 8 Jahren, das erste Mal lief so richtig wie am Schnürchen, die Jahresaufträge sind gekommen, ich hatte richtig tolle Kunden und Kundinnen und ja, mit Corona war alles weg. Also wirklich, der Vertrag wurde Freitag unterschrieben, Montag wurde er gekündigt, ich bin selbstständig, ich stand da und war so, wow, krass, was mache ich jetzt? Bisschen Panik, aber gleichzeitig auch unglaublich glücklich, dass ich hier meine kleine süße Wohnung hatte, die nicht unglaublich teuer ist. Also meine Grundkosten waren so machbar, dass ich jetzt keine Riesenpanik hatte. Ich habe auch Glück gehabt, dass ich davor echt gut gespart habe. Also ich weiß, ich war einfach in einer sehr privilegierten Lage, dass ich die Zeit einfach wirklich diesen harten Lockdown wirklich mal als Auszeit sehen konnte und mich einfach mal sammeln konnte und einfach zu mir kommen konnte. Und dann kam ja Black Lives Matters. Das hat mich unglaublich umgehauen, weil ich erkannt habe, wie unbewusst rassistisch ich auch ticke, wie ich handle. Und das hat auch, also bis heute, ich lerne bis heute ganz viel dazu und ich werde auch immer weiter lernen. Und das war für mich einer der größten Sachen, die mich sehr, sehr emotional mitgenommen hat. Könnte ich auch jetzt schon, das ist einfach krass. Also mir ist einfach wirklich ganz, ganz viel aufgefallen, was in unserer Gesellschaft einfach besser laufen darf. Und ja, das war alles so ungefähr ein Monat, nachdem das dann passiert ist, was Respect My Size starten lassen hat. Und zwar, also nach Black Lives Matters war ich unglaublich wütend. Ich hatte so eine Wut auf mich selber, auf die Umwelt, auf alles. Und ich habe aber gelernt, auch wieder Gefühle zuzulassen. Das konnte ich ganz viele Jahre nicht. Und mit diesen Gefühlen, die sind dann auf diese Nummer getroffen von dieser Hotelbesitzerin, die gesagt hat, so dicke Menschen sind eine Diskriminierung für meine Augen. Und da dachte ich mir nur so, wow, du hast ja Mut, das hier in der Öffentlichkeit auszusprechen, weil das ist ja Diskriminierung. Und das war für mich so dieser Klickmoment, wo ich gemerkt habe, wo leben wir hier eigentlich? Was dulden wir alles in dieser Gesellschaft und warum werden so wenige laut? Und dann habe ich mich ja mit Verena zusammengetan. Da habe ich mit unglaublich vielen lieben Menschen diese riesige Kampagne gestartet und geteilt und die ging ja viral und hat, glaube ich, auch echt einen Umdenk oder einen kleinen Anstoß in vielen Köpfen mal wenigstens gegeben. Und ja, seitdem beschäftige ich mich immer und immer mehr damit. Also Respect My Size, falls die, für die es nicht mitbekommen haben, ist eine Kampagne gegen Diskriminierung und gegen diese unsichtbaren Vorurteile, die mehrgewichtige Menschen einfach immer mit sich herumtragen, dass man immer darauf reduziert wird, dass man faul ist, undiszipliniert, ekelhaft, stinkend, fett, hässlich, blablabla, ne? Man kennt's ja alles, ne? Und das haben wir einfach auf unsere Körper geschrieben, sichtbar gemacht und ja, also mit der Kampagne haben wir halt wirklich über 200 Millionen Media Impressions erzielt, hat unsere liebe PR-Beraterin Marie uns gesagt und das war halt echt ja, einfach der Oberhammer, weil ich weiß noch die Jahre davor, man hat immer an so vielen Türen geklopft und jedes Medium hat immer so mal so einen kleinen Spalt aufgemacht und gesagt so, ja komm, für ein kleines Foto kannst du mal mit hier ins Magazin oder so, aber es ist nie das Titelbild geworden, es war nie mal zwei Seiten, weil dafür für uns kurvige Frauen war einfach nie Platz und diese Respect My Size Kampagne, die war halt wirklich überall und das hat einfach ganz, ganz viel an Sehgewohnheiten verändert und einfach Räume geschaffen und das war sehr, sehr wichtig und hilfreich und danach, also so ein Jahr ist ja auch lang, ne? Aber ich erzähle jetzt nochmal kurz weiter. Und dann, was gab's dann? Dann,
Ja, wahrscheinlich habt ihr dann euren Podcast so langsam gestartet, ne?
Ach ja, genau. Den Podcast Fett und Vorurteil haben Verena und ich mit Hilfe von den OMR Podstars und Online Marketing Rockstars ins Leben gerufen. Das war auch mega spannend. Dann durften wir auf dem Curvy Magazine Cover sein. Das war so krass, ich da wirklich mal ein paar Monate lang im Magazinregal zu sehen, neben diesen ganzen Sehgewohnheiten, die wir einfach schon seit 100 Jahren kennen und wir waren dann so mal dieser Bruch, ne? Das war einfach so, so cool. Und genau, das ist alles passiert. Dann gab es ja auch noch die Nummer, dass H&M einfach die ganze das Plus-Size-Segment rausgeschmissen hat. Also für diejenigen, die es nicht wissen, wir kurvigen Frauen, wir finden eh schon immer im Einzelhandel so gut wie gar nichts zum Anziehen. Also weil die Größen einfach ab 42 enden. Dabei tragen über 60% der Frauen genau so eine Kleidergröße oder mehr. Also es ist so weird. Und genau, da habe ich noch ein virales Video zu gemacht. Da habe ich dann nochmal viele TV-Beiträge zu machen dürfen. Und dann kam ein großes Kapitel, ein Empowerment-Wettbewerb, an dem ich teilgenommen habe. Da haben wohl 15.000 Menschen mitgemacht und ich bin da unter die Top 3 gekommen. Das war auch nochmal so ein sehr langer, sehr emotionaler Weg, sehr spannender Weg, bei dem ich auch sehr viel über mich selbst lernen durfte. Und ich habe angefangen, einfach noch mehr hinzusehen. Also auch was das, wie gesagt, was das ganze Thema Rassismus angeht, beziehungsweise antirassistische Arbeit. Einfach generell so mal hinzugucken, welche anderen, ich sag's mal, marginalisierten Gruppen, was haben die so für Themen, wie kann man sich gegenseitig mehr an die Hand nehmen. Ich habe mich selbst viel mehr über Fettfeindlichkeit aufgeklärt, auch dank mithilfe der antirassistischen Arbeit, weil tatsächlich für alle, die es nicht wissen, Rassismus, Frauenhass und Fettfeindlichkeit sind halt eine Wurzel oder haben halt eine Wurzel. Kann man auch sehr gut nachlesen in dem Buch von Sabrina Strings, Fearing the Black Body. Und ja, also das. Ich möchte das einfach noch viel mehr Menschen näher bringen, weil das gibt mir dieses unglaubliche Vertrauen, dass nichts mit mir falsch ist, sondern wir im System haben einfach ein ganz grundlegendes Problem, an dem wir arbeiten sollten. Und ja, das hat mich, glaube ich, echt im letzten Jahr dann doch, jetzt wenn wir so drüber sprechen, hat es mich doch sehr verändert. Ja, vielleicht schon. Also ich merke schon, ich merke auch tatsächlich im privaten Umfeld, ich habe mit anderen Menschen Kontakt als vorher. Also es verändert sich viel, auch bei mir privat. Wenn man andere Wege geht, andere Blickweisen sieht, dann ja, trennt man sich teilweise von Menschen und andere Menschen kommen hinzu, die das dann eher teilen. Also es ist, ja, echt ein super spannendes Jahr gewesen. Kann ich echt nicht anders sagen.
Du hast ja dann auch wirklich so in Anführungszeichen das Problem oder die Herausforderung, du kannst es dann auch nicht mehr ungesehen machen. Du lernst so viel dazu und auch für mich war das genau das Gleiche letztes Jahr, diese ganzen Verbindungen zu Rassismus, zu Misogynie zu sehen und zu erkennen und zu begreifen vor allem auch, ja, was das bedeutet und dann anzufangen zu hinterfragen. Ich hatte es auch, also ich kann das sehr, sehr nachvollziehen, wovon du sprichst, weil mir ging es auch oft so und du kannst es dann einfach nicht mehr ungesehen machen. Was ich auch total schön finde, du sprichst auf deinem Instagram-Account sehr viel über mentale Gesundheit. Also es wird ja dick sein, da wird ja ganz häufig nur so dieses Körperliche gesehen, ne, das dann auch gleich mit ungesund gleichgesetzt, obwohl ja die wissenschaftliche Datenlage was völlig anderes sagt, ja. Und deshalb finde ich das so schön, dass du auch wirklich die mentale Gesundheit in den Vordergrund stellst. Und erzähl doch mal, warum ist dieses Thema für dich so wichtig?
Mir ist das Thema mentale Gesundheit unglaublich wichtig, weil ich einfach gemerkt habe, dass da eigentlich alles beginnt. Weil ich glaube, was wir alle unterschätzen, ist die Macht von Sprache und wie viel verbale Gewalt erfahren dicke Menschen im Alltag. Das ist so unglaublich. Ob es jetzt so Worte sind wie, oh, du musst dir mal abnehmen, mach mehr Sport, etc., das führt alles dazu, dass Menschen sich dadurch ja einfach schlecht fühlen und selbst herabwerten. Ne? Also das hat einen Einfluss darauf, wie spreche ich mit mir selber, wie sehe ich mich selbst. Und also da geht's einfach mit der mentalen Gesundheit los. Und ich mache halt wirklich, ich habe es ja direkt zu Beginn auch schon gesagt, seit 2,5, 3 Jahren eine Traumatherapie. Und ich merke einfach, dass da einfach ganz viel beginnt. Also wenn man sich selbst begegnet und mit sich selbst ganz offen und ehrlich ist, dann hat man eine ganz andere Verbindung, als wenn man immer wegsieht oder, ja, so dieses Aufarbeiten hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, mehr zu mir zu kommen und dann auch einfach selbstbewusst zu sein und diese Power zu haben. Deswegen ist mir mentale Gesundheit einfach unglaublich wichtig.
Mhm. Du sprichst ja auch viel über deine Essstörung und jetzt gerade, wo wir jetzt diese Episode aufnehmen, hast du einen Beitrag in deiner Story, in dem du schreibst, als ich einen, in Anführungszeichen, gesunden BMI hatte, war ich an einem Tiefpunkt. Hochphase meiner Essstörung, jeden Tag das Gewicht auf der Waage kontrolliert und meinen Tag davon abhängig gemacht. Kaum etwas gegessen, viel Wasser getrunken, mehrere Stunden Sport am Tag. Das muss ich machen, um meinen BMI im, in Anführungszeichen, Normalbereich zu halten. Und dann fragst du zum Schluss, das soll normal sein. Warum ist das nicht normal?
Ja, weil man einfach eine Essstörung entwickelt, weil man sich in ein Konstrukt reinprügelt, wo man vielleicht einfach wirklich nicht reinpasst. Also es mag ja sein, dass wenn ich vielleicht vor meiner Essstörung keine verbale Gewalt von außen erfahren hätte, dass ich dann vielleicht wirklich die Tendenz auch gehabt hätte, einen schlanken Körper zu haben. Das kann sein, aber allein durch dieses ständige Weight-Cycling, ne, also diese ständige Zu- und Abnahme, kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach was mit meinem Körper gemacht hat und der einfach auf mehr Gewicht einfach ausgelegt ist. Es gibt ja auch dieses psychologische Gewicht, dass man einfach aus Schutz einfach mehr Gewicht hat, weil man vielleicht auch von Männern dann nicht gesehen, nicht erkannt wird, weil man von denen nicht sexualisiert werden möchte. Es gibt 1000 Millionen Gründe, warum Körper dick sind und ja, das ist, glaube ich, echt ein großes Ding. Und ich glaube, das müssten einfach viel mehr Menschen verstehen und einfach respektieren. Aber es machen sich wirklich so viele Menschen so einfach und sagen, ja, nimm ab, mach mehr Sport. Und das ist halt so, ist ermüdend, ne? Mhm. Einfach nur ermüdend.
Also wenn ich gerade so drüber nachdenke, wenn ich mir überlege, was du in den letzten Wochen alles an Fettshaming in deinem direkten Umfeld abbekommen hast, das ist einfach nur erschütternd.
Ja, und wie du schon sagst, ne, man kann nicht mehr wegsehen. Und wenn es nur so ein kleiner Satz ist, wenn jemand um dich herum steht, oh, ich fühle mich heute so fett. Und dann denke ich immer schon so, oh, Julia, beruhig dich. Aber so, ich weiß halt auch nicht, wie reagiere ich da drauf. Weil ich habe auch keinen Bock, immer wieder die Aufklärerin zu sein, zu sagen, so, das ist jetzt gerade fettfeindlich. Könntest du das bitte lassen? Das verletzt mich. Ja, weil dann gibt's genug Menschen, die sagen, ach, stell dich doch nicht so an. Das ist ja mein Körper und ich darf mich fühlen, wie ich möchte. Und ja, muss man aber auch immer einfach dazu sagen, Fett ist kein Gefühl. Hier, nimm dir mal den Gefühlsstern zur Hand. Das ist ein Zustand und kein Gefühl. Also es ist echt sehr komplex, sehr, sehr spannend. Aber das Problem ist halt auch, gerade im medizinischen Sektor herrscht einfach unglaublich viel Fettfeindlichkeit unbewusst, weil wir alle so sozialisiert sind. Und ich frage mich halt auch, wenn es diese ganzen Studien da gibt, wie sollen die vorurteilsfrei abgelaufen sein, wenn man schon so programmiert ist? Also ich kann mir, also schwierig, es gibt ja, glaube ich, in Amerika die Fat Studies. Ich glaube, die sind wahrscheinlich anders, ne?
Die gibt es ja auch in Deutschland. Das findet aber kein großes Gehör, weil unser Paradigma, das im Moment herrscht, ist einfach, dick ist gleich ungesund. Ja. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf wird auch die Forschung gemacht. Und es gibt da ja auch wirklich ganz, ganz, ne, viele spannende Studien dazu, dass du beispielsweise die Dinge, die du schon glaubst, dass du die viel leichter bestätigt siehst. Ja. Und dann gibt's diesen, das ist der sogenannte Semmelweis-Reflex, dass wenn du irgendwas beispielsweise in der Forschung erfährst, was nicht zu deinen Glaubenssätzen passt, dann hast du wie so reflexartig erstmal eine Abwehrhaltung dagegen. Und ich glaube, da befinden wir uns gerade. Wir befinden uns vor einem Paradigmenwechsel. Wir werden hoffentlich eher früher als später bald in der Lage sein, wirklich Gesundheit unabhängig vom Gewicht, gewichtsneutral zu betrachten. Aber ich glaube, wir sind gerade im Moment genau da. Also die wissenschaftliche Datenlage, die ist schon ganz, ganz eindeutig, dass der Blick auf das Gewicht uns wirklich ungesünder macht und dass es nicht nur möglich, sondern tatsächlich sinnvoll ist, die Gesundheit unabhängig vom Gewicht zu betrachten. Aber wir haben halt alle noch diese ganz großen Glaubenssätze und deshalb ist es gerade so schwierig, die jetzt einfach mal schnell abzulegen. Und was ich glaube, was wir einfach durch unsere Arbeit machen, wir sehen so Zweifel. Das ist immer hier so ein kleines Zweifelchen gesät und hier so ein kleines Zweifelchen gesät. Und wenn es dann nur genug gibt, dann wird dann hoffentlich irgendwann ein Umdenken erfolgen. Und ich hoffe halt tatsächlich auch eher früher als später.
Ja, voll. Der beste Beweis daran ist ja auch einfach der BMI. Wenn man sich den jetzt, also ne, je öfter man sich vor Augen hält, wer den erschaffen hat, wie woran der gemessen wurde, ne, ich glaube, das waren 2.000 oder 6.000 Soldaten, weiße Soldaten, 1820 oder 1830. An denen wurde das gemessen.
Ich glaub, das waren
an denen
2000 wurde der BMI. Soldaten. Ja,
genau, keine Frauen. Und daran werden wir heute dann noch bemessen. Das ist einfach so weird. Und die Gesundheit wird daran gemessen. Das ganze System ist halt darauf ausgelegt. Es verstehen immer mehr Leute, dass das echt crazy ist. Aber ich glaube, die Leute haben auch Angst, weil man nicht weiß, okay, worunter unterteilt man dann? Also, weil es bräuchte einfach eine gute Alternative. Und die gibt's halt aktuell, glaube ich, noch nicht. Wobei, ich habe gelesen, es gibt schon andere Modelle. Aber ja, also man würde halt echt so ein ganzes Konstrukt so richtig ins Wanken bringen. Ne? Ich glaube, das macht vielen Menschen Sorge und Angst und deswegen werden die Leute, die da was gegen sagen, halt vielleicht eher kleingeredet. Aber nochmal kurz zum Semmelweis-Reflex zurück. Ist das auch, es gibt ja auch diesen Adipositas Paradoxon, oder wie das heißt? Ja, das ist, sagt ja, dass Menschen, die eine Kleidergröße 42 oder nicht 42, aber die so ein bisschen leicht über dem BMI sind, ne, über dem Normwert, in Anführungsstrichen, dass die am längsten leben und am gesündesten sind. Und das ist ein Paradoxon.
Genau, also es gibt zwei Studien. Da ist eine in JAMA und eine in The Lancet erschienen. Und die eine, die sagt im Prinzip, dass in dem BMI-Bereich zwischen 25 und 30 das per Definition als in Anführungszeichen übergewichtig gilt. Also leider, wenn man über diese Studien spricht, dann hat man keine andere Wahl, als diese stigmatisierende Sprache zu verwenden, weil sonst, also Ja, sonst kommst du da gar nicht mehr mit deinen Sätzen rum. Und die Studie, also die erste Studie, die da gemacht wurde, die sagt, dass in diesem BMI-Bereich, der als in Anführungszeichen übergewichtig gilt, die Menschen am gesündesten sind und am längsten leben. Und es gab dann einen riesen Aufschrei in der Community und dann wurde eine zweite Studie gemacht. Und diese zweite Studie hatte denselben Datensatz zugrunde. Also das muss man sich auch nochmal ins Gedächtnis rufen. Also es gibt einen Datensatz, ja, an Daten, an Personendaten. Und dann wurde der einmal ausgewertet und da kam raus, dass du bei einem BMI zwischen 25 und 30 am gesündesten bist, am längsten lebst. Und dann wurde dieser Datensatz, weil das kann ja nicht sein, das ist ja, ne, paradox, wurde nochmal ausgewertet und dann kam tatsächlich raus, dass du zwischen einem BMI zwischen 20 und 25 am gesündesten bist. Man muss jetzt aber dazu sagen, die Kritik an der ersten Studie war, dass sozusagen alle eingeschlossen wurden. Und da war beispielsweise ein Kritikpunkt, Raucher wiegen ja weniger, ja, die sind schlanker, aber die sind ja auch kränker, also Rauchen macht ja kränker. Oder wenn beispielsweise jemand eine lebensbedrohliche Krankheit hat, in der Regel, ne, beispielsweise Krebs, ist es ja so, dass du, ne, also dass du zum Schluss, dass diese Krankheit sehr, sehr auszehrt und dass du deshalb auch weniger wiegst. Und das war halt die Kritik an der ersten Studie. So, ja, das hat dann den Bereich nach oben verschoben, wir müssen die rausrechnen. Und ich glaube, das waren Personendaten von, bitte nagel mich da jetzt nicht drauf fest, aber ich glaube, es waren 11 Millionen Menschen, deren Personendaten ausgewertet wurden. Und in der zweiten Studie sind dann nur noch Daten von 3 oder 4 Millionen, also nur noch ein Bruchteil reingekommen, weil die haben alle Personen gestrichen, die in den ersten 5 Jahren gestorben sind. Also das war quasi die, die halt eine schwere Krankheit hatten, wurden damit ausgeschlossen. Und es wurden auch alle kranken Menschen ausgeschlossen, um da sozusagen die Daten nicht zu verzerren. Und jetzt hast du quasi diese neue Studie. Und da kannst du jetzt bei der neuen Studie sagen, dass gesunde Menschen am gesündesten bleiben und am längsten leben, wenn sie in einem Bereich zwischen 20 und 25 vom BMI her sind. Aber, und das ist jetzt hier der große Kritikpunkt an der Studie, das spiegelt nicht die Gesellschaft wider. Ja, also es gibt diese beiden Studien und letztendlich kannst du sagen, wir wissen es nicht. Also irgendwo in diesem Bereich zwischen 20 und 30 scheint man am gesündesten zu sein, scheint man am längsten zu leben. Übrigens, wenn du unter dem BMI von 20 gehst, wird es dann auch sehr, sehr schnell wieder sehr ungesund. Und da liegt ja unser Schönheitsideal. Also das ist allein schon der Beweis, es geht nicht um Gesundheit. Na, selbst wenn du dich jetzt auf diese zweite Studie beziehst. Und die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Wir diskutieren da ewig drüber. Wir wissen es nicht. Und je nachdem, wie halt die Daten ausgewertet werden, kommen da andere Ergebnisse raus. Aber wir reden hier auch nicht von 10 Jahren, sondern wir reden von einem Jahr. Und ich denke mir dann immer, ja, da kümmere ich mich doch lieber gut um mich selbst, gut um meinen Körper, bin etwas dicker, ja, lass es 79 Jahre krachen, anstatt 80 Jahre in einer Essstörung zu stecken, mich von außen mit dem Schönheitsideal drangsalieren lassen. Und ja, aber das, ne, es zählt halt nur der BMI. Und so war das bei dir ja jetzt auch. Du warst ja bei der Frauenärztin zur Vorsorge und obwohl sie von dir wusste, ja, dass du eine Essstörung hattest und obwohl du sie gebeten hast, bitte keine Bemerkungen oder Ratschläge zu deinem Körper oder deinem Gewicht zu geben. Und obwohl sie ja keine Ernährungsmedizinerin ist, sondern Gynäkologin, hat die da ganz krass wirklich diese Grenze, diese gesetzte Grenze von dir überschritten und dir so ganz beiläufig eine Magen-OP vorgeschlagen. Ja. Wie hast du da drauf reagiert?
Das müsste sie ja tun, das müsste sie.
Wer sagt das?
Fassungslos. Ich habe gerade gesagt, haben Sie das gerade? Sie sagt, das ist Vorschrift. Sie müsste das. Irgendwen hat sie da irgendwie genannt. Ich kann mich nicht erinnern. Das war. Sie hat irgendwas vorgeschoben, dass sie es müsste. Ich so, sie müssen hier gar nicht. Sie müssen auf meine mentale Gesundheit achten. Die haben sie gerade stark gefährdet, indem sie meine Grenze missachtet haben. Das hier ist gerade verbale Gewalt und das ist nicht in Ordnung. Die hat geguckt. Die ist richtig rot geworden. Das habe ich genau gesehen und die war richtig perplex, weil man hat richtig gemerkt, ihr hat noch nie jemand Kontra gegeben, wenn sie so mit Menschen gesprochen hat. Und also es war wirklich sehr erschreckend. Dann habe ich ihr von Respect My Size erzählt und wie schlimm es ist, wie fettfeindlich wir einfach in dieser Gesellschaft ist und wie schlimm Diskriminierung ist und dass solche Grenzüberschreitungen, wie sie da macht, einfach täglich passieren und dass das nicht in Ordnung ist.
War sie dann einsichtig? Du hast ihr dann, glaube ich, ja auch noch geschrieben, oder?
Ich habe ihr noch eine E-Mail geschrieben, eine sehr ausführliche, mit ganz vielen Quellen. Da habe ich mich auch nochmal sehr selbst informiert und ja, einfach echt ganz viel gemacht. Habe das auch nochmal der Praxis komplett so mitgegeben. Von ihr kam keine Entschuldigung, keine explizite. Sie sagte nur so, ja, es war wohl ein großes Missverständnis. Ich weiß nicht, was man daran missverstehen kann, wenn man eine Grenze überschreitet und einen Fehler macht. Aber gut. Dann, wie war das dann? Dann hat sie mir ein Telefonat zu viert angeboten. Also sie nimmt noch jemand mit und ich nehme noch jemand mit, damit es nicht nochmal zu Missverständnissen kommt. Und ich denke, und dann habe ich sie nur gefragt, ja, mit welchem Ziel denn? Also weil ich, mit welchem Ziel? Ne? Also ich habe ihr angeboten, dass wenn sie sich mit diesen Studien beschäftigt und Fragen hat, dann können wir gerne mal über Fettfeindlichkeit und die Auswirkungen etc. sprechen. Ja, kam dann nichts mehr zurück. Dann habe ich mich nochmal an die Praxis gewendet, weil ich wissen wollte, was bei denen da rumgekommen ist. Dann war auch nur so, ja, wir können das gar nicht erklären, was da passiert ist. Und sie haben ja auch schon Entschuldigung erhalten. Ich so, nee, habe ich nicht. Mich würde es auch am meisten interessieren, wie sind sie jetzt persönlich mit diesem Feedback umgegangen und wie werden sie in der Praxis das in Zukunft besser machen? Kam auch nichts. Und ich habe jetzt aktuell leider nicht so viel Zeit, aber ich werde auf jeden Fall noch einen Brief an die Ärztekammer schreiben. Es ist ein bisschen lästig, weil man muss das auch per Post schicken und so, aber das werde ich auf jeden Fall noch machen. Ob es was bringt, keine Ahnung, aber ich möchte einfach, dass die darüber informiert sind und dass das nicht normal sein darf.
Ich weiß, dass hier auch ÄrztInnen zuhören. Was würdest du gerne, und ich bekomme beispielsweise auch öfter mal eine Rückmeldung von ÄrztInnen, die sagen, ich sehe das alles, ne? Ich sehe, was Gewichtsstigmatisierung Schlimmes macht mit unserer Gesellschaft, mit der Gesundheit, mit der mentalen Gesundheit von PatientInnen. Aber ich bin auch so sehr gefangen in dem, was ich gelernt habe. Und ich möchte das sehr, sehr gerne ausbrechen. Was möchtest du denn gerne allen ÄrztInnen sagen, die jetzt zuhören?
Also ich würde mir wünschen, dass es vielleicht einen Verein gibt oder irgendwas. Und dann, oder einen Kurs oder irgendwie einfach eine Weiterbildung, dass man sich sensibilisiert für Fettfeindlichkeit, dass man keine übergriffigen Kommentare mehr macht. Was Ernährung angeht, wenn man keine Expertin oder kein Experte auf diesem Gebiet ist. Also, dass man sich wirklich einfach auch zurückschraubt, dass man die Empathie besitzt und sagt so, hey, ich bin hier fehl am Platz, aber ich leite dich gern zu einer Kollegin, zum Kollegen weiter, der kann dir da helfen. Aber da ist ja auch wieder also ich sehe da aber auch das große Problem, ich möchte da auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber viele Personen, die im medizinischen Wesen arbeiten, müssen ja teilweise, glaube ich, schon ein wenig von ihren Gefühlen und Emotionen und der Empathie auch abgeschottet sein, um diesen krassen Job zu leisten. Das kann ich mir gut vorstellen. Und da kommt dann halt das so, also so kann ich mir das nur erklären, so kommen dann diese zwei Fronten aufeinander. Und ja, das ist halt die Frage, wie man das überwindet. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass es einen Einsatz gibt, dass sowas schon ja in der Ausbildung gelehrt wird. Weil ich habe zum Beispiel auch kurz nach meiner Story zu diesem Thema eine Nachricht von einer Followerin bekommen, dass auch an einer Uni, wo Hebammen ausgebildet werden, dass da im ersten Seminar schon stigmatisieren und voller Vorurteile über mehrgewichtige Personen in der Schwangerschaft zum Beispiel gesprochen wird. So. Also ich habe die Folien gesehen, es war verheerend, es war traumatisierend, es war schockierend. Wenn man sich vorstellt, dass junge Medizinerinnen und Mediziner so ausgebildet werden, wie sollen sie es denn auch anders lernen? Wie sollen sie es denn anders machen? Also es bleibt ja keine Alternative, weil es sitzt ja auch niemand wie ich da und sagt denen so, Leute, kommt mal klar hier, so geht das nur nicht, ne? Das fehlt, glaube ich. Und da liegt es vielleicht auch echt an uns, auch wenn das sehr anstrengend ist, aber da irgendwie ja die Hand zu reichen und denen zu helfen, das umzulernen. Weil wir dürfen echt nicht vergessen, die ganzen Sachen, die immer aufgezählt werden, ne, die mit mehr Gewicht einhergehen, was am Ende krank macht, das sind auch ganz viele Symptome, die es bei Stresserkrankungen gibt. Und ich in meinem Leben musste aufgrund meiner Figur schon so viel Stress erfahren, da hängt mit Sicherheit ganz, ganz viel mit zusammen. Und was ja auch sehr spannend ist, ganz viele Krankheiten, die uns Frauen betrifft, werden oder wurden ja auch einfach nicht erforscht. Ne? Es gibt ja dieses Buch Unsichtbare Frauen. Und alleine meine ADHS-Erkrankung, die auch sehr im Zusammenhang mit meinen Panikattacken steht, die ich 10 Jahre lang hatte, die nicht ernst genommen wurden, die im Zusammenhang stehen mit dem Essen, also mit dieser emotionalen Essstörung. Da steht so viel im Zusammenhang. Ich habe das Gefühl, da in die Richtung, da darf noch so viel geforscht und gemacht und hingeguckt werden. Das sollte wirklich mal größer aufgenommen werden, weil man sieht es ja auch an der Story, die ich über das Thema Arzt, Ärztin geteilt habe, die ist jetzt über 500.000 Mal geteilt. Das ist der viralste Post, den ich jemals hatte. Und da sind so viele Nachrichten drunter, die einfach genau solche Geschichten erzählen. Es ist kein Einzelfall, es ist die Mehrheit und da muss was verändert werden.
Nur kurz zur Erklärung, du sprichst das eine Reel an, das du gemacht hast, wo du eine Alltagssituation nachstellst, wo du sozusagen mit gebrochener Hand zum Arzt gehst und der Arzt, ist das eigentlich ein Schauspieler oder ist das ein Freund von dir?
Ein Bekannter, genau.
Der ist quasi in diesem Reel der Arzt und der sagt, ja, nee, klar, ne, sie müssen abnehmen, ist ja logisch. Und dann gibt
ich gucke gar nicht mehr hin, ich weiß schon, was ihnen fehlt, müssen wir gar nicht drüber reden.
Genau.
Den gebrochenen Arm sieht der gar nicht, sondern sie müssen abnehmen. Hier, machen und nehmen sie doch mal hier eine Kur, so ein Diät-Shake, machen sie doch mal sowas. Ja,
und genau
wegen solchen Sachen, und wir hören das halt einfach immer. Und genau wegen solchen Sachen habe ich von ganz vielen aus meiner Community schon gehört, gehen sie am Ende nicht zum Arzt. Und dann gehen sie natürlich, wenn es zu spät ist. Das verfärbt natürlich auch wieder solche Studien. So, und ne, ich finde es einfach so krass, dass alle Menschen im Namen der Gesundheit mehrgewichtige Menschen diskriminieren und einfach gar nicht auf die mentale Gesundheit der Menschen achten. Also es ist echt total verstörend, wenn man sich das wirklich mal so vor Augen hält.
Für mich geht's auch nicht um Gesundheit. Also
nein,
für mich
es ist Machtausübung.
Ja.
Es ist Macht.
Es ist einfach in den 2000er Jahren hat die Diätindustrie gecheckt, okay, jetzt haben sie alle gemerkt, Diäten funktionieren nicht und jetzt suchen wir uns was Neues aus und ich nenne es dann gern, das ist die Wellnessindustrie, ne, dass im Prinzip die Gesundheit wird vorgeschoben und klar, ich meine, wer möchte nicht gerne gesund sein? Wer möchte nicht gerne gesund bis ins hohe Alter sein?
Aber es ist ja auch total ableistisch, ne?
Ja.
Weil immer dieses, alles auf diese Gesundheitsdebatte zu schieben. Was machen wir denn, wenn ein Mensch nicht gesund ist? Dann hat er trotzdem ein Recht zu leben, dann hat er trotzdem verdient, einen respektvollen Umgang zu genießen und hat er trotzdem verdient, nicht diskriminiert zu werden. So. Ne? Immer diese Gesundheitsdebatte. Dann lass einen Mensch krank sein, der hat trotzdem Respekt verdient.
Es ist sowieso, das schließt so, also diese Gesundheitsdebatte, das schließt so viele Menschen aus, weil beispielsweise ich bin chronisch krank. Ich werde wahrscheinlich nie wieder gesund sein. Und, diesen Status gesund erfüllen. Und es ist völlig egal, ob ich jetzt schlank bin oder ob ich jetzt dick bin. Meine Krankheit hat viel, viel mehr beispielsweise auch mit Stress zu tun. Wie gehe ich mit meinem Körper um? Und ich merke einfach, ich habe eine Histaminintoleranz und ein Mastzellaktivierungssyndrom und mich triggert beispielsweise Stress. Mich triggert es, wenn ich mich schlecht um meinen Körper kümmere, wenn ich zu wenig schlafe, wenn ich mich zu sehr belaste, wenn ich keine Pausen mache. Und ich finde es so krass. Und wenn ich jetzt versuchen würde, in diesen BMI-Bereich zu kommen, ja, wo man dann in Anführungszeichen als gesund abgestempelt ist. Ich bin mir sehr sicher, dass meine Krankheit schlimmer wäre, weil ich könnte das auch nur mit meinem Körper in diesem Bereich sein, wenn ich sehr, sehr viele Bedürfnisse von mir übergehe, wenn ich sehr, sehr viele Grenzen überschreite. Und ich finde das so traurig, weil das ist doch nicht das Ziel. Und wie du das auch gerade schon angesprochen hast, das finde ich auch so wichtig. Egal, ob jetzt dick sein gesund ist oder ungesund oder was auch immer, ja, mit diesen ganzen Problematiken, die wir gerade eh schon angesprochen haben, das ist nicht die Frage. Wenn Menschen Angst haben, zum Arzt zu gehen, dann können die gar nicht genauso gesund sein wie schlanke Menschen. Und da hatte ich nämlich auch letztens eine Diskussion oder eine total spannende Unterhaltung mit einer Followerin von mir, wo sie dann gemeint hat, sie würde gerne ihren KommilitonInnen das irgendwie näher bringen. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und dann hat sie mir zurückgeschrieben, das hat gezogen. Ich habe denen jetzt Angst gemacht, dass dicke Menschen nicht zum Arzt kommen und das hat die irgendwie jetzt aufgerüttelt. Und ich finde es so wichtig, dass wir da wirklich die Menschen aufrütteln, wo ich mir gedacht habe, okay, tschakka, hervorragend.
Voll. Weil dazu gibt es ja auch wieder keine Studien, ne? Wie viele dicke Menschen nicht zum Arzt gehen. Oder?
Ich wüsste nicht. Also falls jemand das hört und so eine Studie hat, bitte uns schicken. Aber ich wüsste nicht, weil, ne, wie es ja so ist, die Studien werden ja schon von Menschen gemacht, die in der Diätkultur aufgewachsen sind, die ihre eigenen Vorurteile haben. Ne, wir sind auch fettfeindlich, weil wir so sozialisiert worden.
Also ich würde sagen, ich war fettfeindlich. Ich habe dran gearbeitet und oder sagen wir so, ich bin auf dem besten Weg, das auf jeden Fall abzutrainieren.
Ich dachte das auch und dann habe ich letzt diesen Harvard-Test gemacht. Also du kannst da einen Test machen. Ich kann auch den Link raussuchen. Dann verlinke ich den. Ich schicke den dir. Ich verlinke den hier in den Shownotes. Und zwar, das ist wie so ein Reaktionstest. Du siehst Umrisse von Körpern und dann siehst du Wörter dazu. Also es ist auf Englisch und dann musst du klicken. Also du sollst dann beispielsweise du sollst dann bestimmte Wörter schlanken und dicken Körpern zuordnen. Und dann klickst du da und dann wird deine Reaktion ausgewertet. Und ich dachte nämlich auch so, ha ja, ich habe da auch schon ganz viel abgelegt.
Und, okay, ich nehme
leider, leider kam dann auch bei diesem Test raus, dass ich eben nicht hundertprozentig neutral Körper sehe, weil ich habe, wenn ich beispielsweise wenn ich gesund und schön und erfolgreich war, das glaube ich, wenn ich das schlanken Körpern zuordnen sollte, habe ich schneller geklickt. Also mein Gehirn hat sozusagen diese Verbindung schneller hergestellt.
Ja, die Verbindung ist halt auch seit, ne, wie vielen Jahren leben sind wir auf der Erde, seitdem ist die halt auch geprägt, ne? Also das ist halt auch klar, dass das so schwierig ist, ne?
Wir arbeiten wenigstens aktiv daran. Also ich glaube tatsächlich, dass wir alle fettfeindlich sozialisiert sind, dass wir auch alle rassistisch sozialisiert sind.
Absolut, ja.
Und dass du wirklich bewusst daran arbeiten musst, um das aufzubrechen.
Ja. Ist auch so. Und alle, die mir sagen, dass sie es nicht sind, da weiß ich, okay, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht. Weil wir können das nämlich so ehrlich eingestehen, es ist so. Dann weißt du, okay, mit dir kann ich reden, du hast dran gearbeitet. Wenn mir Leute schon kommen und genauso entgegentreten, dann weiß ich, du hast noch einen Weg vor dir, das wird jetzt anstrengend hier. Und also das ist echt so, das merke ich. Und ich bin auch ehrlich gesagt immer wieder von Bekannten, auch in meinem engen Umfeld, so enttäuscht, wenn ich merke, dass sie diese Hausaufgaben nicht machen. Weil ich meine, klar, es gibt super viele Menschen, die sind so privilegiert, die kommen einfach so durch und die müssen gar nicht hingucken. Aber ich weiß nicht. Irgendwas hat sich bei mir so verändert, dass ich da einfach nicht mehr weggucken kann und möchte und
Ja, absolut. Es ist unbequem. Es ist einfach unbequem. Du kannst nicht mehr nicht hinsehen und es ist unbequem, ständig zu sagen, ja, das war jetzt aber rassistisch und ja, das war jetzt aber diskriminierend und ja, das aber ist aber ein Vorurteil.
Ja. Aber man darf sich halt auch immer vor Augen halten, wie unangenehm ist es für die Menschen, die es jeden Tag erfahren, ne?
Eben.
Und das ist viel, viel anstrengender. Aber es ist total schade, wie damit umgeht. Also ich kann die ersten Reaktionen auch immer verstehen. Es ist nur wichtig, dass die Leute dann im nächsten Schritt sich selbst auch mal ehrlich reflektieren und bei sich auch anfangen, so, ne? Das finde ich immer, fände ich schön, wenn das mal passieren würde. Mhm. Aber ich merke auch, das passiert schon. Also es wird schon. Step by step.
Was ich schön finde, ist, du gehst ja auch auf Instagram mit Humor gegen Hate vor. Mhm. Und was ich auch total schön finde, du hast auf Instagram ein neues Format, das nennst du Fatspiration. Und in dem willst du zukünftig mit Vorurteilen aufräumen und über das Thema Fettfeindlichkeit aufklären. Und was ich total cool finde, und du verpasst mir gerade auch ständig irgendeinen krassen Ohrwurm damit, du machst es tanzend mit Gymnastikbändern. Wie kam es denn dazu?
Ich wusste, also das ist auch einfach so entstanden. Ich habe mir jetzt da gar nichts lang überlegt. Ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe, ob es bei TikTok war oder in irgendeinem Film, da habe ich diese Gymnastikbänder gesehen. Und es gibt so viele Sachen, die ich früher nicht machen durfte als junges Mädchen, weil immer gesagt wurde, deine Figur ist dafür nicht gemacht oder irgendwas war auf jeden Fall immer. Und es war total traurig und daran erinnere ich mich einfach immer wieder und denkst, nö, dann machst du es halt heute. Genauso wie diese Gymnastikbänder, aber ich fand die immer so ästhetisch, so wunderschön, wenn sie durch die Luft schwingen und du kannst damit so Kreise machen und das, weiß ich nicht, es hat was total Schönes, finde ich. Und dann habe ich mir die einfach mal bestellt und dachte mir, ach komm, Weil ich dachte zuerst so, ach, die liegen nur wieder rum. Das ist wieder so ein typisches ADHS-Ding. Schnell im Impuls gekauft und dann liegt das wieder rum. Nee. Und die sind jetzt aber so, die habe ich in 10 verschiedenen Farben. Und ja, dann habe ich einfach mal angefangen, damit rumzutanzen. Und ich merke einfach, wie befreiend das ist. Einfach mal sich gehen lassen, einfach mal auf die Musik hören, einfach mal Spaß haben. Und dann habe ich das aufgenommen und dachte mir, boah, das sieht echt auch irgendwie ganz cool aus. Und selbst wenn es nicht cool aussieht für einige, dann ist es mir auch egal, weil das ist mein Leben. Und ich mache jetzt einfach, weil ich viel zu viele Jahre abgehalten wurde, sowas zu machen. Ja, und dann hat sich das so ergeben, dass ich mir dachte, warum nicht auch einfach mal Musik drunter legen, das einfach mal machen und dann einfach so ein paar Fakten mal mit den Leuten teilen, damit es einfach ein paar Augenöffner gibt, weil solche harten Fakten sind ja auch manchmal schwer zu konsumieren. Und so dachte ich mir, ist das vielleicht ganz angenehm.
Also ich finde es auf jeden Fall sehr cool und ich gucke dir da sehr, sehr gerne zu.
Dankeschön, das freut mich.
Und auch, weil es so schön bunt ist und also ja deine Musikauswahl macht mir auch Spaß. Also mir macht
80s, 90s.
Ja, das ist echt schlimm. Ich sitze dann immer hier, dann muss ich das dann auch hören und dann muss ich dann, das habe ich dir letztens geschrieben, oder? Wo ich dich dann geschimpft habe und gemeint habe, Mensch, jetzt hast du mir voll den Hardcore-Ohrwurm hier verpasst. Anstatt zu arbeiten, hotte ich jetzt hier rum.
Mega, aber das ist doch echt schön. Das ist richtig cool, das freut mich.
So, ich gucke gerade schon auf die Uhr. Du hast ja gemeint, du musst dann leider gehen.
Aber von mir aus können wir gerne noch mal einen zweiten Teil machen, wenn du Lust hast. Also ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen.
Super, das machen wir.
Cool.
Dann würde ich dir gerne eine letzte Frage jetzt noch
gerne
geben. Und zwar, wenn ich meine Arbeit in einem Wort zusammenfassen müsste, dann wäre das Körperrespekt. Respekt vor dem eigenen Körper, aber auch vor allen anderen Körpern und zwar ohne Ausnahme. Und ich möchte jetzt gerne noch zum Schluss von dir wissen, was bedeutet denn Körperrespekt für dich?
Körperrespekt bedeutet für mich, sich so anzunehmen, wie man ist, mit allen Ecken, Kanten, Rundungen und alles, was das Leben einem so mitgegeben hat, ohne sich dafür herabzuwürdigen, sondern es einfach anzunehmen und damit zu arbeiten oder einfach so damit zu leben, was man hat und das Beste daraus zu machen.
Ich danke dir.
Ich danke dir, es hat riesen Spaß gemacht.
Ich danke dir für das wunderbare Gespräch und ich nehme dich total beim Wort, dass ich dich wieder einlade.
Juhu. Können wir nochmal ein kleines Musikstück raus suchen und zusammen drauf abtanzen.
Das machen wir. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir auch für deine wertvolle Arbeit. Die inspiriert mich sehr und hilft mir sehr, noch mutiger zu sein und solche Sachen nach draußen zu tragen. Vielen, vielen Dank.
Das kann ich zurückgeben, weil mir hilfst du auch dabei, mutiger zu sein und vor allem auch die Kleider anzuziehen, die ich gerne anziehen möchte, ohne dass ich mir da überlege, na, darf ich das mit meinem Körper? Und ja, ich darf definitiv alles anziehen, was ich will. Aber das vorgelebt zu sehen, ne? Die Sehgewohnheiten zu verändern, das ist so wichtig. Und deshalb vielen, vielen Dank dir.
Oh. Ja, fühl dich auf jeden Fall gedrückt. Voll schön.
Ich drück dich auch virtuell. So, und in der nächsten Woche geht es hier im Podcast um die Frage, ob dickfette Menschen wirklich so willensschwach sind, wie die Gesellschaft behauptet. Und wenn ich jetzt ja schon so frage, dann weißt du auch sicher schon die Antwort. Wir klären also nächste Woche, warum Dicksein keine Frage der Disziplin ist und was die wahren Ursachen für ein hohes Körpergewicht sind. Vielen Dank, dass du uns heute zugehört hast und ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den Ist doch was du willst Podcast bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und das Konzept von Health at Every Size kennenzulernen. Ich freue mich immer, von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram @drantoniprost dein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Health at Every Size die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Bodyshaming an die Hand geben, sodass du in verschiedenen Situationen wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensauswahl beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antonipost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Shownotes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, iss doch, was du willst und alles Liebe, deine Antonie.